Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Ja, guten Tag. An seinem 100. Geburtstag hat er noch das große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Nun ist der Journalist und Dokumentarfilmer Georg Stefan Troller gestorben. Im Alter von 103 Jahren. Einzigartig seine Reportagen und Interviews, ein Meister der Interviewführung.
Wofür immer dieser andere Mensch steht, wofür er sich einsetzt, was seine Belange im Grunde sind, das müssen Sie nachempfinden und in sich als Interviewer herausholen können, erwecken können. Das ist keine Vorspiegelung oder nicht ganz, sondern Sie erwecken in sich das Interesse für dieses, wofür immer der andere Mensch steht.
Das sagte Georg Stefan Troller. Edith Piaf, Agnès Varda oder Henri Cartier-Bresson hat er interviewt. In seinem eigenen Stil, lakonisch, literarisch, unprätentiös. Filme über Arthur Rimbaud, Peter Handke und Muhammad Ali hat er gemacht. Und Aufsehen hat auch seine zwischen 1998 und 2001 entstandene sechsteilige Reihe Hollywood-Profile erregt, in der Georg Stefan Troller auf seine persönliche Weise Stars wie Kirk Douglas porträtierte. Eine Jahrhundertpersönlichkeit. Herzlich willkommen bei Vollbild. Wir ehren hier in der Sendung eine weitere große Persönlichkeit, die Schauspielerin Claudia Cardinale. Und gleich geht es um einen sehr eindrücklichen Dokumentarfilm, Die Möllner Briefe. Seit Donnerstag ist ein sehr bewegender Dokumentarfilm in den Kinos. Die Möllner Briefe, ein Film über den Brandanschlag in Mölln am 23. November 1992.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Gewalttäter, die offenbar aus der rechtsextremistischen Szene kommen, haben vergangene Nacht 3 Menschen umgebracht. Die Täter steckten im schleswig-holsteinischen Mölln 2 Häuser in Brand, in denen überwiegend türkische Familien wohnten. Eine Frau und 2 Mädchen starben durch die Flammen.
Ein Ausschnitt aus der Tagesschau 1992. Die Toten sind die 51-jährige Bahide Arslan und 2 ihrer Enkelin Aisha und Yeliz. Es war der erste rassistisch motivierte Anschlag im wiedervereinten Deutschland, bei denen Menschen starben. Was die Überlebenden nicht wussten, in Mölln gingen anschließend hunderte von Briefen ein, Beileids- und Solidaritätsbekundungen. Briefe voller Mitgefühl, Scham und Trauer. Aber sie landeten eben nicht bei den Betroffenen. Erst 3 Jahrzehnte später hat einer der Überlebenden, Ibrahim Arslan, von ihnen erfahren. Martina Priesner begleitet in ihrem Dokumentarfilm Die Möllner Briefe Ibrahim Arslan und seine Geschwister, nachdem er von diesen Briefen erfahren hat. Ich konnte mich vor der Sendung mit der Regisseurin unterhalten, eben mit Martina Priesner, und sie hat mir erst einmal von dem Hintergrund erzählt, wie Ibrahim Arslan 2019 von diesen Briefen erfahren hat.
Also vielleicht steige ich so ein. Ich habe Ibrahim 2020 kennengelernt bei einer Filmvorführung von Der zweite Anschlag, ein Film, in dem Ibrahim auch als Protagonist zu sehen ist. Und nach dem Film hatte ich die Gelegenheit, Ibrahim kennenzulernen, und da hat er mir von den Briefen erzählt. Und da habe ich eben erfahren, 2019 hat er einen Anruf bekommen von einer Studentin, einer Wissenschaftlerin, Nora Zirkelbach. Die hat viel zu den Möllner, zu den rassistischen Anschlägen gearbeitet, wissenschaftlich. Und die war im Archiv in Mölln und hat diese Briefe entdeckt und hat Ibrahim angerufen. Und Ibrahim ist aus allen Wolken gefallen, weil er von diesen Briefen bis dato einfach nichts gehört hatte. Genau, und das hat er mir an dem Abend erzählt, hat eben auch gesagt, ich muss unbedingt was mit diesen Briefen machen. Es war noch sehr frisch, also 2020. Er hat natürlich sofort bei der Stadt Mölln angerufen, hat gesagt, kann es sein, dass da was für uns liegt, was uns gehört. Und der Archivar, der unfassbarerweise der gleiche Archivar ist wie vor 30 Jahren, sagte, ja, hier sind ganz viele Briefe, wollen Sie die sehen? Und er sagt, ja, ich will die nicht sehen, ich will die abholen, das ist unser Eigentum. Und genau, so war das. Und das hat er mir erzählt und es war alles noch sehr frisch, ich konnte das sehen. Ich war natürlich erschüttert, schockiert und es hat sofort angefangen eigentlich zu rattern. Ich hatte sofort diese Idee, dass man das erzählen muss als Dokumentarfilm, und ein paar Wochen später
hat er sich dann auch darauf eingelassen?
Ja, absolut. Ja, wir sind auseinandergegangen, haben gesagt, lass uns doch in Kontakt bleiben. Er wusste dann, ich mache Dokumentarfilme, und ich habe ihn, weiß ich nicht, 2 Wochen später angerufen und habe ihm vorgeschlagen, einen Film zu machen. Und er war sofort dabei. Dann haben wir es der Familie vorgestellt und haben versucht, alle ins Boot zu holen. Genau, und dann haben wir uns auf die Reise gemacht.
Und Sie sind dann eben im Archiv und er schaut sich diese Briefe an. Sie zeigen das auch im Film, aber können Sie sich noch erinnern, was Ihre Reaktion war auf diese Briefe, was das eben für Briefe waren, von jung bis alt, ganz unterschiedlich?
Ganze Bandbreite, sehr viele Kinderzeichnungen. Die fallen natürlich einfach sofort, wenn man so einen Tisch hat und dann wird da alles ausgebreitet, sofort so krass ins Auge, weil sie bunt sind. Und mit diesen unbeholfenen einfach Kinderhandschriften. Und dann aber wirklich alles von Karten, wo ein Satz draufsteht, wie wir lieben Türken. Oder dann lange mit Schreibmaschine beschriebene Briefe über mehrere Seiten, Gedichte, kurze von Institutionen, viele, viele Beileidskarten, einfach diese klassischen Trauerkarten, die man schreibt, viele kurze Gedichte, auch Hassbriefe, kleinerer Anteil, aber die gab es auch. Sind nicht in den Film gekommen, war klar. Und ich erinnere diesen Tisch, wie der da so immer voller wurde und immer mehr aus den Ordnern rausgezerrt wurde und auch wie das Entsetzen immer größer wurde sozusagen bei Ibrahim und auch bei Namık, der Bruder war bei dem ersten Dreh auch dabei. Und wir es einfach nicht fassen konnten, weil er hatte die Briefe ja schon abgeholt. Wir hatten ja keine Ahnung, dass wir dann nochmal auf Briefe stoßen. Das haben die uns dann da einfach hingestellt.
Wir sind dann auch im Film dabei mit Ibrahim, wie er diese Briefe natürlich versucht zu verarbeiten, aber auch herauszufinden, aus welchem Grund sie eigentlich da im Archiv gelandet sind und eben nicht bei den Betroffenen. Der aktuelle Bürgermeister, der sagt, er weiß es nicht. Der Archivar sagt, er ist nur für die Archivierung zuständig. Ja, der Bürgermeister von damals will nicht reden. Alle zucken so ein bisschen mit den Schultern. Und man fragt sich, war es wirklich nur Herz- und Gedankenlosigkeit von Bürokraten?
Ja, gute Frage. Seit Jahren versuchen wir uns dem ja anzunähern. Vielleicht ist es einfach wirklich ganz klassisch Behörde. Institutioneller Rassismus ist für mich ein wichtiges Stichwort. Ich glaube, es ist ja einfach ein bisschen auch die DNA aller unserer Institutionen eingeschrieben. Und Herzlosigkeit, Empathielosigkeit und Desinteresse, weil man ist ja nicht betroffen. Ich glaube tatsächlich, dass das schon eine wichtige Rolle spielt. Man hat ja gar nicht erkannt, dass es hier um Solidarität geht, die den Betroffenen helfen würde und die nichts mehr gebraucht hätten in so einer Situation, weil man sich ja einfach unfassbar alleine fühlt und dass diese Solidarität nicht ankam, nicht eine gesellschaftliche Kraft werden konnte. Und einfach Schmerz hätte lindern können. Ibrahim ist ja überzeugt, seine ganze Verarbeitung des Trauma, es hätte einfach geholfen. Und das kann man sich ja leicht vorstellen. Und 30 Jahre später ist es zwar schön, dass das noch ankommt und auch wir diesen Film machen konnten und man dadurch auch was offenlegen kann und was zeigen kann und eben diesen strukturellen Rassismus auch thematisieren kann, aber es macht natürlich nichts mehr gut.
Institutioneller Rassismus gehört da vielleicht auch zu, dass man zu dem Zeitpunkt mehr auf die Täter schaute als auf die Opfer?
Auf jeden Fall. Und man tut es ja immer noch. Deswegen war es mir so wichtig, die Perspektive einzunehmen hier aus der Sicht der Betroffenen, aus der Sicht derjenigen, diese Geschichte zu erzählen, die einfach nicht sichtbar sind oder auch, es wird ja viel gedacht in Deutschland, aber eben unter Umgehung oder Ausschluss ihrer Perspektiven. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat, weil ja diese Täterfokussierung natürlich ganz viel, weiß ich nicht, Aufmerksamkeit wegnimmt von den Opfern. Und ich glaube, es fällt uns ja auch schwer, uns mit den Opfern zu beschäftigen, weil das natürlich schmerzvoller ist. Und Täter sind faszinierend. Ich sage auch gar nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen soll, aber es gibt einfach ein starkes Ungleichgewicht, wenn man sich das anschaut in unserer Gesellschaft und dass wir uns auch nicht mit den Opfern solidarisieren und diese Stille im Land, dass sozusagen nach solchen Anschlägen wir diese Menschen allein lassen und dass es dann wirklich sowas wie einen zweiten Anschlag gibt, nämlich wie die Gesellschaft mit den Menschen umgeht, diese Nichtanerkennung auf der Ebene der Ermittlungsbehörden, Täter-Opfer-Umkehr stattfindet, Rassismus als Motiv ausgeschlossen wird. Also es ist ja eine ganze Kette an Dynamiken und an einem eigentlichen Muster und eine Kontinuität, die sich immer und immer wiederholt und die sich wirklich durchzieht über all diese Jahrzehnte. Ich glaube, was sich verändert hat, es gibt eine viel größere Sichtbarkeit. Mit der Zäsur des NSU oder der Selbstenttarnung des NSU haben sich ja bundesweit in all diesen Städten Initiativen gegründet und die haben angefangen, diese rechtsterroristischen Anschläge sichtbar zu machen. Und wichtig ist einfach zu betonen, dass all diese Erinnerungsarbeit ja von Betroffenen gemacht wird, ohne Strukturen, ohne, also ehrenamtlich natürlich. Und dass das eigentlich schon sehr beschämend ist, finde ich, für uns als Gesellschaft, dass wir da nicht mehr Verantwortung übernehmen.
Sie haben auch schon erwähnt, die Traumatisierung von Ibrahim und auch seinem Bruder Namık. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, also Ibrahim hat den Anschlag überlebt, weil seine Oma ihn damals, er war 7, in nasse Tücher gewickelt hat, unter den Tisch gelegt hat. Sein Bruder Namek, noch ein Baby, wurde von seiner Mutter aus dem Fenster in die Arme von Helfern geworfen. Danach ist sie selber in die Tiefe gesprungen. Jetzt sind beide erwachsen und man merkt ihnen auch im Film sehr, sehr deutlich die Traumatisierung an, auch wie wenig Vertrauen gerade Namek hat, sich zu öffnen. Ihnen gegenüber hat man das Gefühl, Sie haben einen Zugang gefunden. Wie viel Verantwortung haben Sie gespürt, sorgsam im Film mit diesen Traumata umzugehen?
Ich habe sehr viel Verantwortung gespürt und es war wirklich ein langes, langsames sich rantasten, sich immer besser kennenlernen. Ich habe einfach versucht, offen zu sein, transparent zu sein, das Thema der Retraumatisierung anzusprechen, zu fragen, hey, was ist das okay, können wir darüber sprechen? Also es war ein langsames sich öffnen, weil für Namek, ich habe ihn ja an einem Punkt kennengelernt, wo er gesagt hat, er kann nicht mehr, er braucht Hilfe, es geht nicht mehr. Er hat 30 Jahre alles alleine mit sich ausgemacht, in sich reingefressen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der wollte reden, aber gleichzeitig ist es ihm natürlich unglaublich schwer gefallen. Aber es ist auch irgendwie so ein bisschen mit der Zeit und weiß ich nicht, sie haben Vertrauen gefasst. Ibrahim sagte immer, ich hätte den imaginären Schlüssel, weil ich Türkisch spreche, spielt sicher eine Rolle für so ein sich annähern und dass sie mich vielleicht als, weiß ich nicht, Verbündete sehen. Ich versuche tatsächlich, ich glaube, da kommen viele verschiedene Sachen zusammen und vielleicht habe ich auch irgendein Fingerspitzengefühl. Und sie wollten sprechen, sie wollten sprechen. Ibrahim sagt ja immer, unsere größte Sehnsucht ist es, unsere Geschichten zu erzählen, weil dann das Trauma, der Schmerz ein bisschen leichter wird und er ja die Erfahrung macht durch das Sprechen, dann sind seine Symptome weg. Namek ist da an einem ganz anderen Punkt, er will theoretisch sprechen, aber schafft es nicht, aber hat sich trotzdem dann für den Film geöffnet. Ja, es ist für mich auch ein großes Geschenk und gar nicht so eine Selbstverständlichkeit. Kommt so eine weise deutsche Filmemacherin daher, der zu vertrauen und der sich so zu öffnen, ja.
Jetzt touren Sie auch mit dem Film durch Deutschland in verschiedenen Städten. Wie sind denn da die Reaktionen bislang gewesen?
Die Reaktionen sind die reichen die ganze Bandbreite an Emotionen gibt's. Von Erschütterung, Fassungslosigkeit, viel Wut und dann aber natürlich auch große Emotionen. Es wird wirklich auch viel geweint. Aber es gibt auch Hoffnung. Also der Film macht auch Hoffnung, weil es ist jetzt nicht Handlungsanweisung, aber es geht um Solidarität und es wird sehr deutlich, was Solidarität auch für eine Kraft hat. Selbst 30 Jahre später sozusagen tut es noch gut. Und wir laden überall in Städten, die ähnliche Geschichten wie Mölln, also auch Tatort wurden von rechtsterroristischen, rassistischen Anschlägen, versuchen wir Betroffene, Überlebende, Gedenkinitiativen einzubinden, einzuladen. Und wir hatten jetzt schon viele Gespräche. In Dortmund, Rukir Sattel, die den Anschlag Duisburg 1984, erinnert sich ja kaum jemand dran. 7 Familienmitglieder von ihr wurden ermordet. Und sie ist einfach eine ganz schwer beschädigte, traumatisierte Frau, die jetzt spricht durch Ibrahim, den sie 2018 kennengelernt hat. Und das sind natürlich unglaublich emotionale und großartige Momente. Und es ist ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich auch viele Vorstellungen, wo ein anderes Publikum oder eher ein mehrheitsdeutsches, weißes Publikum ist und viel natürlich denkt man zurück an Anfang der 90er Jahre und je nachdem, wie so dann auch die Fragen sind, geht es eben mehr in die eine oder in die andere Richtung. Also man kann anhand des Films über sehr, sehr viele Themen sprechen.
Ja. Und man kann den Film jetzt im Kino sehen, die Möllner Briefe, und ich habe darüber gesprochen mit der Regisseurin Martina Priesner. Vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen über den Dokumentarfilm Die Möllner Briefe, der seit Donnerstag im Kino zu sehen ist. Und im Interview hat die Regisseurin Martina Priesner gerade betont, wie wichtig es ihr war, in ihrem Film die Perspektive der Betroffenen einzunehmen. Warum das in vielen Filmen, die sich mit dem Thema Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen, lange Zeit keine Selbstverständlichkeit war, das wollen wir jetzt noch weiter vertiefen. Bei mir zu Gast im Studio ist Andreas Kötzing. Er ist Historiker und forscht am Hannah-Arendt-Institut in Dresden zur Erinnerungskultur im Film. Herr Kötzing, warum hat es denn vergleichsweise lange gedauert, bis in Filmen über Rechtsextremismus auch die Stimmen der Opfer und Betroffenen stärker Gehör gefunden haben?
Weil Filme natürlich immer ein Spiegel der Gesellschaft sind, in der sie entstehen. Und so wie rechtsextreme Gewalt lange Zeit verharmlost oder gar nicht gesehen wurde, haben eben auch Filme dieses Thema eher defensiv wahrgenommen. Wobei da die 90er Jahre wenn es auch ein bisschen zynisch klingt, aber es war sogar ein Schritt nach vorne, denn in den 80er Jahren ist das Thema wirklich komplett totgeschwiegen worden. Wenn man an das Attentat auf das Münchner Oktoberfest denkt oder auch den Anschlag in Duisburg, den Martina Priesner gerade im Gespräch erwähnt hat, das sind ja Ereignisse, die gar nicht filmisch aufgearbeitet worden sind, wo auch das Thema Rechtsextremismus erstmal gar nicht im Vordergrund stand. Übrigens auch in der DDR war das Thema sehr stark tabuisiert. Auch da hat es rechtsextreme Anschläge gegeben, zum Beispiel in Erfurt in den 70er Jahren. Filmemacher durften darauf gar nicht reagieren. Erst 1988 gab es dann mal einen Dokumentarfilm von Roland Steiner, Unsere Kinder, der dieses Thema tatsächlich aufs Tableau gebracht hat. Und dann war es eben diese aufbrechende Gewalt in den 90er Jahren, die dazu geführt hat, dass sich Filmemacher stärker mit diesem Thema beschäftigt haben. Allerdings eben tatsächlich primär vor dem Hintergrund zu verstehen, was sind das eigentlich für Täter, die dahinter stehen, welche Auswirkungen hat das auf den Staat oder das Versagen des Staates auch auf das Thema Rechtsextremismus gehabt. Aber für die Opfer, für die Betroffenen hat man sich lange Zeit nicht interessiert, weniger interessiert. Es gab auch da Ausnahmen. The Truth Lies in Rostock zum Beispiel, eine britische Dokumentation, die sich mit den vietnamesischen Opfern in Rostock beschäftigt hat. Aber eine richtige Zäsur, einen richtigen Perspektivwechsel hat es dann erst in den 2010er Jahren nach der Enttarnung des NSU gegeben.
Ja, welche Rolle hat denn die Enttarnung des NSU konkret gespielt?
Ich glaube, diese Größe, das Ausmaß dieser Anschläge, die dann in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, hat zu diesem Perspektivwechsel beigetragen, dass dort auch das Bewusstsein entstanden ist, sich noch mal stärker mit den Opfergruppen eigentlich zu beschäftigen, weil es so vielfältig war. Einerseits, andererseits auch, weil die Opfer selber auch stärker in die Öffentlichkeit getreten sind und versucht haben, sich Gehör zu verschaffen. Da sind spannende Filme entstanden, der Coiffeur aus der Kolbstraße zum Beispiel von Andreas Maus über Köln, Assun Bodemsoy, Spuren direkt über die Opfer des NSU 2019 oder auch die Trilogie Einzeltäter von Julian Vogel. Da ging es schon gar nicht mehr um den NSU, sondern über die Anschläge in München, Halle und Hanau. Die waren für sich genommen filmisch schon sehr unterschiedlich, aber sie hatten eben den gleichen Impuls, nicht verstehen zu wollen, warum jemand diese Tat begeht, warum jemand zum Rechtsextremisten wird, sondern eher danach zu fragen, was macht es mit den Menschen, die von dieser Gewalt betroffen sind.
Welche Rolle spielt eigentlich das Medium Film in der Aufarbeitung rechtsextremistischer Taten? Man könnte ja sagen, es ist auch für Regisseurinnen und Regisseure einfacher, sich mit den Tätern zu beschäftigen und Anschläge nachzuinszenieren. Ja, es ist einfacher, aber vielleicht punktet man damit auch mehr beim Publikum, bekommt mehr Aufmerksamkeit.
Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so. Also die Faszination für die Gewalttat, die steht ja auch filmisch erstmal an der Stelle, wo man sagt, dann kann man ein Publikum mit beeindrucken. Das lässt sich gut inszenieren und auch die Frage der Täterschaft. Wobei Filme da sich immer in einem Grenzbereich bewegen. Die hatten ja durchaus auch ihre Berechtigung. Manche gab es, die sind dann vielleicht ein Stück weit in diese Faszination abgedriftet, ohne dass die Regisseure das unbedingt wollten. Kriegerin von David Wendt war so ein Fall, bei dem ich das Gefühl hatte, na, wird da jetzt nicht ein bisschen viel Faszination mit den Tätern geschaffen, aber andere Filme mache. Ich denke an Thomas Heise und seinen Dokumentarfilm Stau in Halle Neustadt, der ja auch eine richtige Kontroverse darüber ausgelöst hat, wie man sich zum Thema Rechtsextremismus unter Jugendlichen verhalten soll. Die haben das ja durchaus auch in einer filmisch produktiven Art und Weise geschafft. Aber ich glaube tatsächlich, diese Gewalt, das ist schon etwas, was dann auch ein Stück weit über den Rechtsextremismus hinaus weiß. Denn wenn man jetzt zum Beispiel mal an die RAF denkt, wir kennen Dutzende von Büchern und Filmen, die sich auch mit den Beweggründen der RAF-Täter beschäftigen, mit ihrem Weg in den Terror. Aber wer hat Filme gemacht über die 30 Todesopfer, die es gegeben hat, jenseits der ganz Bekannten? Also da ist die Motivation durchaus ähnlich. Und es braucht natürlich auch immer einen filmischen Zugriff, wie jetzt zum Beispiel bei den Möllner Briefen mit so einer ungewöhnlich außergewöhnlichen Quelle, die sich auch filmisch sehr gut ins Bild setzen lässt, dass sich dann vielleicht für die Filmemacherinnen und Filmemacher auch ein Weg findet, das filmisch zu erzählen, jenseits der klassischen Interviews mit den Betroffenen.
Wenn wir nochmal bei den Filmen bleiben, die Perspektive der Betroffenen wählen, inwieweit haben diese Filme damit auch zum anderen öffentlichen Blick auf das Thema Rechtsextremismus beigetragen?
Ja, also auf jeden Fall zu einer deutlich größeren Sichtbarkeit der unterschiedlichen Opfergruppen. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Ein Stück weit vielleicht sogar auch mit zur Aufarbeitung beigetragen, wenn ich an einen Film denke wie Der blinde Fleck, eher ein konventionellerer ARD-Film 2013, der sich mit dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest beschäftigt hat, der aber sehr viele Zuschauerreaktionen hervorgerufen hat, die dann wiederum dazu geführt haben, dass sogar die Ermittlungen in diesem Fall nochmal wieder aufgenommen worden sind. Also da ist sicherlich auch ein Impuls da, den sehe ich auch bei den Filmen. Auf der einen Seite würde ich ein Stückchen davor warnen, also Filme jetzt als Allheilmittel zu betrachten, dass man damit eine größere Sensibilität für die Opfer oder für das Thema Rechtsterrorismus in der Öffentlichkeit alleine schaffen wird, da würden wir sie, glaube ich, dann doch ein deutliches Stück überfordern. Das Publikum, das sich diese Filme anschaut, ist ja schon häufig vorsensibilisiert und hat einen Bezug zu dem Thema. Mit den Filmen alleine werden wir kein Umdenken in der Bevölkerung erreichen. Sie können höchstens ein Stück sein, das einen Dialog öffnet, das einen Raum schafft, über dieses Thema zu sprechen, um es dann auch breiter in die Öffentlichkeit zu tragen.
Andreas Kötzing über Filme, die sich mit Rechtsextremismus und Rassismus beschäftigen. Anlass ist der Film Die Möllner Briefe, der jetzt im Kino läuft, und es gibt auch eine Kinotour. Am vergangenen Dienstag ist Claudia Cardinale im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Überschriften der Nachrufe lauteten: Spiel mir das Lied von der Schönheit, die selbstbewusste Heldin, die geheimnisvolle oder sie war die Göttin der Zukunft. Claudia Cardinale hat in Klassikern des europäischen Kinos gespielt. Auch dank ihr wurden Filme wie 8,5 von Fellini, Der Leopard von Visconti oder Spiel mir das Lied vom Tod zu unsterblichen Filmen. Wenn man die Karriere von Claudia Cardinale Revue passieren lässt, wenn man die Nachrufe liest, dann ist stets die Rede von ihrer Schönheit. Aber es war weit mehr als ihr Aussehen, mit dem diese Schauspielerin Kinogeschichte geschrieben hat. Und deswegen ist jetzt auch Anke Lewicke bei mir im Studio. Wir wollen gemeinsam schauen, was das Spiel von Claudia Cardinale ausgemacht hat. Anke, welche Filmszene, welches Bild kam dir als erstes in den Sinn, als du vom Tod von Claudia Cardinale erfahren hast?
Naja, erstmal ist mir meine Mutter eingefallen, weil meine Mutter war es, die mich in die Welt der italienischen Filmdiven eingeführt hat. Da war eben Gina Lollobrigida da, die war ja immer ein bisschen zu überdreht. Da war Sophia Loren. Da fand meine Mutter, die hatte auch immer ein komisches Talent. Und für Claudia Cardinale, da gab es eigentlich nur sprachlose Bewunderung. Und wir haben dann tatsächlich auch Der Leopard zusammen gesehen. Da spielt ja Claudia Cardinale eine Bürgerliche, die in Adelskreise eingeheiratet werden soll. Es gibt ein opulentes Abendessen und alle sind von ihrer Schönheit in den Bann geschlagen. Ich war es damals auch. Und dann erzählt ihr aber irgendjemand wohl einen anzüglichen Witz und sie fängt an zu lachen.
Das ist ziemlich ansteckend.
Ja, und ziemlich derb. Und das war so ein Lachen, was ja gar nicht in das Bild passte, auch nicht in die Etikette. Aber ich finde, das ist auch so ein typischer Claudia Cardinale-Moment. Weil sie hat uns mit ihren Figuren immer überrascht. Und ihre Figuren hatten auch immer über das Bild hinaus etwas zu erzählen.
Wir haben ja eben das tolle Lachen gehört von Claudia Cardinale. Ihre Stimme, hat man hier schon gehört, war rautief. Aber in ihren Anfängen wurde sie nachsynchronisiert. Warum? Hatte das was mit ihrem Italienisch zu tun?
Also sie konnte ja erst gar nicht Italienisch. Genau. Also sie ist aus einer sizilianischen Familie, die nach Tunesien ausgewandert ist. Da ist sie auch geboren. Da hat sie Sizilianisch gesprochen. Dann hat sie Französisch und Arabisch gelernt. Und wie es der Zufall so will, hat sie dann bei einem Schönheitswettbewerb gewonnen, wurde nach Italien, nach Venedig zu den Filmfestspielen eingeflogen. Und sie hat gar nichts von diesem Blitzlichtgewitter gehalten, aber die Kameras haben schon damals immer ihren Blick gesucht. Und man muss auch einfach daran denken, dass zu dieser Zeit in den 50er, 60er Jahren nach Hollywood Italien die größte Filmindustrie war. Also die haben ihre eigenen Stars produziert und man wollte dann Claudia Cardinale eben aufbauen, hatte so einen Imageplan für sie und sie wurde dann erstmal souffliert, also synchronisiert, weil sie gar kein Italienisch konnte, aber sie hat da überhaupt gar keinen Gefallen gehabt an diesem ganzen Filmbusiness und ihre raue Stimme hat auch nicht zu dem Image der damaligen Frauen gepasst und deshalb ist sie eigentlich wieder zurück nach Tunesien.
Oui, oui, j'étais au Centre expérimental de cinéma, où j'étais vraiment une sauvage, et puis j'en avais ras-le-bol.
Ach ja, ich bezeichne mich ja eigentlich als Wilde, sagt Claudia Cardinale. Ich hatte wirklich die Nase voll. Ich bin zurück nach Tunesien und da hat man über mich geschrieben, das Mädchen, das sich weigerte, Filme zu machen. Und dass sie dann doch Schauspielerin geworden ist, das kam ja aus einer Notlage. Also sie hat in Tunesien mehrere sexuelle Übergriffe erlebt, über mehrere Jahre hinweg. Sie war dann schwanger, das durfte keiner wissen. Deshalb ist sie wieder zurück nach Italien. Da durfte auch keiner wissen, dass sie schwanger war. Sie hat 3 Rollen mit Bauchre gespielt und alles. Also im wirklichen Leben musste sie auch täuschen und spielen.
Und was macht denn jetzt das Spiel von Claudia Cardinale so einmalig, so besonders? Denn als Schauspielerin wollen wir sie ja auch ehren.
Als Schauspielerin, ich würde sagen, dass sie eigentlich gar keinen Begriff von ihrer Schönheit hatte, von ihrer erotischen Ausstrahlung. Also ihr Aussehen läuft einfach so mit. Also sie setzt es auch gar nicht ein. Und ein wunderschönes Beispiel dafür ist 8,5 von Fellini. Da spielt sie nicht die Ehefrau des Regisseurs im Film, auch nicht dessen Geliebte, sondern sie spielt das Ideal. Und wenn Marcello Mastroianni, der Regisseur, sie das erste Mal sieht, ist es auf einmal ganz still in dem Film. Sie kommt so aus einem Torbogen rein, hat so verschränkte Arme, als würde sie sich am liebsten entziehen. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie sie so mit einer Scheuheit sich auch einfach einen Auftritt verschaffen kann. Und am anderen Ende der Skala ist dann vielleicht Fitzcarraldo 1982. Da sollte ja Klaus Kinski den Wilden spielen. Aber eigentlich ist sie die Inkarnation der Abenteuerlust. Wenn sie ihm alles finanziert, wenn sie dann die Shampoos Flasche ans Bug des Schiffes knallt, dann kann das Abenteuer richtig losgehen. Und Werner Herzog hat ja auch in Interviews immer gesagt, sie konnte Kinski und seine Wutausbrüche wirklich bändigen. Sie war sozusagen die Chefin am Set.
Wenn wir jetzt von Weltstars reden, Frauen wie Gina Lollobrigida, Sophia Loren, jetzt aber eben auch Claudia Cardinale, verkörpern die drei italienischen Filmfrauen jeweils einen anderen Frauentypus?
Das würde ich auf alle Fälle sagen. Alle wurden ja so als sogenannte Sexbomben aufgebaut. Aber man muss schon einfach sagen, dass Claudia Cardinale von diesen drei Diven die Divenhaftigkeit am Weiten hinter sich gelassen hat. Dass sie wirklich auch was Modernes in ihrem Spiel immer hatte. Und wie sie selbst auch immer sagt, das Burschikoses. Sie ist ja mit dem Namen Claude geboren. Also Claude ist ja männlich und weiblich, also sie liebte das Wilde. Und Cartouche, der Bandit, war einer ihrer ersten Filme, Kostümfilm, spielt Banditin, Braut. Und Belmondo fragt sie dann, kannst du auch kochen? Da sagt sie, klar kann ich kochen, aber ich kann auch Seil tanzen, auf Händen laufen, Geige spielen und Ziegen dressieren.
Und kann man denn angesichts der eindrücklichen Karriere von Claudia Cardinale überhaupt von der Rolle ihres Lebens sprechen?
Ich glaube, die Rolle ihres Lebens, das sagte sie dann auch immer wieder selbst, war schon Spiel mir das Lied vom Tod.
Well, once upon a time in the West, I mean, with the music of Ennio Morricone, it's fantastic. And also, I'm the only woman. It's like the other one I did in America, The Professional. Also, the only woman, full of men. Fantastic.
Ja, sie hat es einfach geliebt, die einzige Frau am Set zu sein. Und es ist wirklich toll, was sie da macht. Sie spielt eine Prostituierte, sie kommt in den wilden Westen, sie gibt dieser Frauengeschichte eine Gebrochenheit. Ihr wird alles genommen. Und am Ende ist die Zukunft des wilden Westens doch eine Frau. Sie gibt den Männern, den Eisenbahnarbeitern Wasser. Hüfte schwingend geht sie in eine Zukunft, baut das Land auf.
Claudia Cardinale ist am Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Anke Lewicke hat sie gewürdigt. Palästina wird mittlerweile als Staat von über 80% der UNO-Mitgliedstaaten anerkannt. In Deutschland wird über diese Frage nach wie vor heftig diskutiert. Wie aber sieht es kulturell mit einer nationalen Identität Palästinas aus? Der palästinensische Film hat für die Entwicklung einer nationalen Identität in der Vergangenheit auf jeden Fall eine zentrale Rolle gespielt. Allerdings befindet sich ein Großteil palästinensischer Filmschaffender seit Jahrzehnten in der Diaspora. Die Katastrophe des Gazakrieges hat die Situation noch einmal drastisch verschärft. Christian Berndt über palästinensisches Filmschaffen zwischen Heimat und Diaspora.
Gehen wir lieber nach Hause.
Wieso? Hast du Schiss?
Als der junge Nur 1988 in eine Demonstration gerät und schwer verletzt wird, beginnt seine Mutter ihm die verdrängte Familiengeschichte anzuvertrauen. Im Schatten des Orangenbaums erzählt vom Schicksal einer palästinensischen Familie seit 1948. Der Spielfilm wird auf internationalen Festivals gefeiert, geht für Jordanien ins Oscar-Rennen und kommt im November auch in deutsche Kinos. Gedreht hat die Familiensaga eine palästinensisch-amerikanische Regisseurin und sie steht beispielhaft für den internationalen Erfolg des palästinensischen Kinos, meint die palästinensische Produzentin und Filmemacherin May O'Day.
It's a unique setup in Palestine. We have very, very successful films.
Es gibt gerade viele erfolgreiche palästinensische Filme, so O'Day, und das, obwohl es im Westjordanland weder staatliche Filmförderung noch eine Filmindustrie gibt. Palästinensische Filme brauchen internationale Co-Produzenten. Bei Im Schatten des Orangenbaums ist deutsches Geld mit dabei. Der palästinensische Film hat eine starke Stimme, weil er so viel zu erzählen hat, sagt Ode, von einem sehr komplexen Land, von Resilienz und Widerstand. Vom Nahostkonflikt war das palästinensische Kino nie zu trennen. Es entstand in den 60er Jahren auf Initiative der PLO im Exil. Kino sollte die nationale Identität fördern. Von den propagandistischen Vorgaben der PLO emanzipierte sich der palästinensische Film in den 80er Jahren. Regisseure wie Michel Chlefi zeigten auch kritische Sichtweisen auf die palästinensische Gesellschaft. Obwohl bis heute viele palästinensische Filmschaffende in der Diaspora leben, gibt es doch etwas, was den palästinensischen Film eint, meint Odeh.
The nostalgia about the place, the hope, I always find it in the Palestinian film, and the bitter comedy.
Nostalgie, Hoffnung und bittere Komik sind typisch für den palästinensischen Film, meint Odeh. Denn das Leben unter der israelischen Besatzung sei so kompliziert, dass oft nur noch absurder Humor helfe. Dass der Konflikt mit Israel dem palästinensischen Film seine Prägung gibt, sieht auch die in Berlin lebende palästinensische Regisseurin Dima Hamdan so.
Nobody can make a Palestinian film that is not about the occupation. I tried.
Man kann keinen palästinensischen Film machen, ohne die Besatzung zu thematisieren, meint Hamdan. Denn dafür ist sie viel zu präsent. Das alltägliche Warten an den Checkpoints und die israelischen Soldaten gehören so zum Alltag, dass sie zwangsläufig im Film sichtbar sind. Wie viele palästinensische Filmschaffende in der Diaspora erzählt auch Hamdan in ihren Filmen von der palästinensischen Heimat.
I hope that, you know, my work can contribute to something about the discussion about the Palestinian identity.
Hamdan möchte mit ihren Filmen etwas zur Debatte über palästinensische Identität beitragen. Das heißt aber auch, dass sich palästinensische Filme durchaus kritisch mit der eigenen Gesellschaft auseinandersetzen, so Hamdan. Ihr letzter Film Blood Like Water zum Beispiel hinterfragt traditionelle Wertvorstellungen der palästinensischen Gesellschaft. Der Film erzählt von einem schwulen jungen Palästinenser, der vom israelischen Geheimdienst erpresst wird. Wenn er sich nicht als Spitzel zur Verfügung stellt, wird man ihn öffentlich outen. In der palästinensischen Gesellschaft bedeutet das den sozialen Tod. Für Hamdan geht es nicht darum, die Regenbogenflagge zu hissen, sondern Wertvorstellungen zu hinterfragen, sagt sie. Kritik an der Gesellschaft hat im palästinensischen Film allerdings Grenzen, zum Beispiel beim Thema Hamas, so der Filmdozent an der Dar al-Kalimah-Universität Bethlehem, Maji El-Omari. Um eine Gesellschaft kritisch zu betrachten, braucht man die Freiheit dazu, so El-Omari. Die Probleme unter der israelischen Besatzung seien so massiv, dass eine tiefere kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Gesellschaft kaum möglich ist. Deshalb würden sich auch seine Filmstudenten in ihrer filmischen Arbeit kaum mit dem Gaza-Krieg beschäftigen, sondern mit ihren vielen eigenen Problemen im Westjordanland, sagt El-Omari. Trotz der schwierigen Verhältnisse seien seine Filmstudierenden hoch motiviert.
Some of the graduate students made their films, their final projects, very good films.
Einige Abschlussfilme seiner Studierenden liefen in Cannes. Die Digitalisierung hat es leichter gemacht, mit begrenzten Mitteln Filme zu drehen. Obwohl viele palästinensische Filmschaffende ins Ausland gehen, bleiben die meisten ihrer Heimat filmisch verbunden, so El-Omari.
The film by a filmmaker in the diaspora is part of the cinema in Palestine.
Filme von palästinensischen Regisseuren in der Diaspora sind Teil des palästinensischen Kinos, sagt El-Omari. Dieses Kino ist aufgrund der vielen Einflüsse verschiedenster Filmkulturen zwar äußerst vielfältig, auch in den Genres, vom Experimentalfilm zum Horror-Thriller, aber inhaltlich sei ein palästinensischer Film immer erkennbar. Dafür sorgt schon das übermächtige Thema der Besatzung, so El-Omari. Aber zugleich ist das palästinensische Kino kosmopolitisch wie wohl kaum eine andere Filmkultur.
Christian Berndt über palästinensisches Filmschaffen. Nur für einen Tag. Dieser Film kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos und er erzählt von der Köchin Cécile, die dank der TV-Kochshow Top Chef berühmt geworden ist und dabei ist, in Paris ein Gourmet-Restaurant zu eröffnen. Mitten in diese Vorbereitung hinein bekommt sie einen Anruf, nämlich dass ihr Vater einen Herzinfarkt hatte. Stress soll er vermeiden, aber er ist schon wieder zurück in der Küche seines Restaurants für Fernfahrer. Cécile beschließt, in die Provinz zu reisen.
Oh!
Hallo, Mama.
Oh, meine Kleine.
Was macht sie hier? Du hast sie angerufen, ja?
Hallo. Die Frage ist doch vielmehr, was du hier machst, Papa. Wieso bist du nicht in der Klinik?
Also Monsieur hat sich selbst entlassen, weil er alles besser weiß als die Ärzte.
Aber das ist doch bescheuert.
Mir geht's ausgezeichnet. Wieso soll ich denn dann im Krankenhaus bleiben?
Klar, es ist ja auch erst dein dritter Infarkt, oder? Bist du auf dem Weg zu einem neuen Rekord?
Ja, ein Ausschnitt aus Nur für einen Tag. Cécile packt in der Küche dann mit an und trifft aber auch auf ihre alte Jugendliebe. Es ist ein Film über Herkunft, verpasste Chancen, Nostalgie und die Frage, ob man alte Liebe wieder aufleben lassen kann. Einschließlich sehr charmanter Gesangseinlagen. Und dieser Debüt-Langfilm der französischen Regisseurin Amélie Bonin hat im Mai das Filmfestival in Cannes eröffnet. Ich konnte auch darüber mit Amélie Bonin sprechen. Zum ersten Mal hat ein Debütfilm das Filmfestival von Cannes eröffnet. Wie schauen Sie auf diese Erfahrung 4 Monate später?
J'ai l'impression que donc là ça fait 4 mois et je commence juste à pouvoir passer à autre chose.
Ich fange gerade erst an, mich anderen Dingen zuzuwenden. Aber es war großartig. Es hat uns ermöglicht, Filmschaffende zu treffen, die wir sonst wohl nie getroffen hätten. Vielleicht kann ich dadurch auch einen zweiten Film drehen, was in der heutigen Branche eine unerwartete Chance und ein großes Glück ist. Aber andererseits erzeugt es einen großen Druck. Ich frage mich, wie soll ich jetzt weitermachen? Ich werde zwangsläufig etwas Kleineres machen müssen und das lähmt mich ein bisschen.
Je vais forcément faire plus petit, quoi. Et donc ça c'est un peu paralysant.
Sie haben Nur für einen Tag aus Ihrem Kurzfilm von 2021 entwickelt. Dieses Mal erzählen Sie die Geschichte jedoch aus der Perspektive der weiblichen Hauptfigur und nicht aus der des männlichen Protagonisten. Warum dieser Perspektivwechsel?
Il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est que quand j'allais en festival avec le court-métrage, on m'a demandé s'il y avait une raison pour laquelle le héros était un homme.
Es gibt mehrere Gründe. Aber der Hauptgrund ist, als ich mit dem Kurzfilm auf Festivals war, wurde ich gefragt, ob es einen Grund dafür gäbe, dass der Held ein Mann sei. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich mir diese Frage nie gestellt hatte und dass ich aus Gewohnheit einen männlichen Helden gewählt hatte. Helden und Figuren, die eine ganze Geschichte tragen, waren in meiner Vorstellung zwangsläufig Männer. Das hat mich erschüttert. Umso mehr, weil ich selbst eine Frau bin und mir klar wurde, wie tief diese Bilder in uns verankert sind. Bei diesem Film wollte ich das also anders machen. Wir hatten große Angst davor, einen Spielfilm zu machen, der nur eine längere Version des Kurzfilms ist und daher ein bisschen daneben geht. Letztendlich glaube ich, dass es unsere Fantasie beflügelt hat, etwas anders zu machen.
Ja, es ist die Geschichte einer Frau, Cécile, die sich von ihren Wurzeln entfernt hat. Sie ist in einem Restaurant für Fernfahrer in der Provinz aufgewachsen und arbeitet jetzt in der Gourmet-Küche von Paris. Sie kehrt im Film zu ihren Wurzeln zurück und erkennt, dass diese Wurzeln vielleicht stärker sind, als sie dachte. Was bedeutet diese Erkenntnis für Cécile?
Ça, c'était quelque chose qu'on portait en écrivant le film. C'est l'idée que on peut pas avancer en piétinant le passé.
Das hat uns beim Schreiben des Films beschäftigt, nämlich die Idee, dass man nicht vorankommen kann, wenn man die Vergangenheit mit Füßen tritt. Die Vergangenheit steckt in uns und wir können sie nicht vollständig leugnen. Durch ihre Reise in die Provinz hat Cécile akzeptiert, dass sie von dort kommt und dass ihr das tatsächlich etwas gebracht hat. Und ich glaube, dass sie dadurch innerlich zur Ruhe gekommen ist, dass sie dadurch gelassener weitermachen kann.
C'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, plus sereinement.
Im Kurzfilm ist die Hauptfigur ein Schriftsteller. Jetzt ist es eine Köchin. Warum haben Sie sich für das Kochen entschieden? Ist es neben der Sinnlichkeit vielleicht auch eine Tätigkeit, die verschiedene soziale Schichten überwindet und verbindet?
Je crois qu'on aimait aussi l'idée que son père et elle pouvaient avoir le même métier.
Ja, genau. Uns gefiel auch die Vorstellung, dass ihr Vater im Restaurant für Fernfahrer und sie im Gourmet-Restaurant in Paris den gleichen Beruf ausüben, aber auf ganz unterschiedliche Weise. Und natürlich kann man beim Kochen Bilder schaffen. Bei einem Schriftsteller ist es in einem Film schwierig zu vermitteln, was es bedeutet, ein guter Schriftsteller zu sein. Beim Kochen sieht man Handgriffe, sieht man Küchen. Die Küchen sind unterschiedlich, die Handgriffe auch. Selbst die Art, sich zu unterhalten, ist unterschiedlich. Und so konnten wir zeigen, dass sie und ihr Vater genau denselben Beruf ausüben, aber dennoch das Gefühl haben, in zwei verschiedenen Welten zu leben.
cette chose qui est que elle et son père font exactement le même métier, mais pourtant ils ont l'impression d'être dans deux mondes différents. Ça, on trouvait ça assez intéressant.
Und dann trifft Cécile einen alten Liebhaber, Raphael, und sofort lebt die starke Verbindung zwischen den beiden wieder auf. Sie verbringen Zeit miteinander. Aber die Frage, die Sie meiner Meinung nach im Film stellen, ist, inwieweit diese Zuneigung auch von Nostalgie geprägt ist.
C'est une très bonne question. Par exemple, on m'a déjà demandé s'il y avait eu des versions de scénarios où ils restaient ensemble.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich wurde schon mehrfach gefragt, ob es Versionen des Drehbuchs gab, in denen die beiden zusammenblieben. Und die Antwort lautet nein. Das haben wir nie in Betracht gezogen, weil es eine Geschichte aus der Vergangenheit ist. Die beiden glauben zunächst daran, dass man etwas wieder aufleben lassen kann, das vorbei ist. Aber sie merken, dass es nicht möglich ist. Es ist ein Mythos. Es geht also sowohl um die Kraft der Erinnerung, als auch um Geschichten, die wir nicht zu Ende bringen konnten. Und darum, wie lebendig sie in uns bleiben.
Et aussi des choses avortées, c'est-à-dire des choses, des histoires qu'on a, où on a pas.
Aber das, was lebendig bleibt, gehört ebenfalls der Vergangenheit an. Ich fand diese Idee schön, weil sie mir weder schlimm noch traurig erscheint. Man kann eine gewisse Verbundenheit bewahren und dennoch kann das Leben, das man gewählt hat, in Ordnung sein. Man könnte sagen, ach wie schade, ich habe mein Leben verpasst. Aber ich glaube nicht, dass es darum geht. Im Gegenteil, es ist ziemlich tröstlich zu erkennen, dass es eine starke Verbindung gab und dass sie nicht verschwindet.
Der Film spielt auch mit Musical-Elementen. Zwischendurch singen Cécile und Raphael immer wieder. Wie haben Sie das Genre des Musicals eingesetzt, gerade wenn es um romantische Ideen der Vergangenheit geht?
C'était pas l'idée d'écrire une comédie musicale. On avait envie d'écrire un film qui utilise la musique comme elle existe dans la vie.
Tatsächlich haben wir uns nicht gesagt, wir machen ein Musical. Wir wollten einen Film schreiben, der Musik so einsetzt, wie sie im Leben vorkommt, der davon handelt, wie Musik, insbesondere Popmusik, tatsächlich Teil des Lebens ist. Und so entstand die Idee, dass die Songs in sich selbst eine nostalgische, eine sehr starke emotionale Kraft haben, auch weil sie ein kollektives Gedächtnis enthalten. Das heißt, die Lieder bringen sowohl persönliche Erinnerungen zurück als auch eine ganze Epoche. Auf diese Weise konnten wir direkt auf die Gedanken und Gefühle der Figuren zugreifen, ohne dass wir dafür Dialoge brauchten. Man taucht direkt in die Emotionen ein. Das suche ich im Kino. Wir fanden also, dass dies genau das richtige Mittel war, um das auszudrücken, was wir wollten.
Et on est directement dans l'émotion. Et c'est ce que je viens chercher moi au cinéma, donc je trouvais que c'était exactement le bon outil.
Und wie wollten Sie das Schauspielen und den Gesang integrieren? Denn der Gesang wirkt häufig fast beiläufig.
C'était vraiment l'interprétation le plus important. D'ailleurs, c'est un film où tout le monde chante en live. C'est pas post-synchronisé.
Das Wichtigste war für mich die Interpretation. In dem Film singen alle live am Set. Es gibt keine Nachvertonung. Die Idee war, dass die Lieder wie im richtigen Leben kommen und gehen. Man betritt einen Supermarkt, es gibt Musik. Man ist fertig mit dem Einkaufen, geht hinaus und hört ein anderes Geräusch. Man steigt ins Auto und es läuft ein Lied. Das war die Idee, als ob es wirklich Teil der Geschichte wäre.
Komplett naturell, comme si ça faisait vraiment partie de l'histoire.
Ich möchte noch einmal auf das Thema zurückkommen, wie man mit seiner Herkunft umgeht. Cécile lebt in Paris und hat sich von ihrer Heimat entfernt. Sie hat sich in der Fernsehshow Top Chef zuvor ein bisschen über ihre Herkunft lustig gemacht. Ihr Vater reibt ihr das nach ihrer Rückkehr unter die Nase. Interessiert Sie, Amélie Bonin, das auch selbst, wie man künstlerisch mit seiner Herkunft umgeht und wie man in seinen Filmen damit arbeitet? Denn es besteht ja vielleicht auch ein bisschen die Moral, moralische Gefahr, aus diesen Erfahrungen Geld zu machen und die Herkunft auch ein bisschen zu verraten.
Oui, je comprends très bien ça. Il y a quelque chose aussi, j'ai l'impression, qui n'a pas à voir avec forcément les origines, mais qui a aussi à voir avec le fait.
Ja, ich habe den Eindruck, dass es nicht nur mit der Herkunft zu tun hat, sondern auch damit, dass wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, die beispielsweise die Vorstellung vermittelt, dass Arbeit schwer und mühsam sein muss. Ich habe das Glück, einen Beruf auszuüben, der gleichzeitig meine Leidenschaft ist, Und deshalb habe ich Schuldgefühle gegenüber Menschen, die vielleicht aus der Gegend stammen, in der ich aufgewachsen bin und von denen ich den Eindruck habe, dass sie dieses Privileg nicht haben. Es war mir sehr wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, etwas zu verraten. Deshalb wäre es für mich sehr kompliziert gewesen, wenn meine Familie mich zum Beispiel gefragt hätte, was soll das? Wie stellst du uns da? Das ist zum Glück nicht passiert.
C'est quoi le regard que tu portes sur nous? C'est pas ce qui s'est passé, donc j'essaye de jamais perdre ça. C'est comme ça.
Die französische Regisseurin Amélie Bonin über den Film Nur für einen Tag. Er kommt am Donnerstag in die Kinos. Dwayne Johnson, das ist der Mann, über den derzeit viele reden. Er hat in den 90er Jahren seine Karriere als Wrestler begonnen. Dann hat Hollywood sein Potenzial als Actionheld entdeckt. Er wurde zum Superstar mit Filmen wie The Scorpion King, Jumanji oder diversen Fast and Furious Teilen. Zuletzt hat er von Jungle Cruise bis Black Adam viele dieser Blockbuster für die ganze Familie auch selbst produziert. Jetzt aber will der 53-Jährige auch als Schauspieler ernst genommen werden und verkörpert in The Smashing Machine den Mixed Martial Arts Kämpfer Mark Kerr. Weltpremiere hatte der Film in Venedig und jetzt waren Dwayne Johnson und sein Regisseur Benny Safdie auch in Berlin. Mein Kollege Patrick Heidmann hat die beiden gesprochen. Patrick, der Name Mark Kerr und die Welt des UFC dürfte vielleicht nicht jedem was sagen. Worum geht's denn in The Smashing Machine?
Im weitesten Sinne ist das tatsächlich ein Biopic eben über diesen Mark Kerr, der zunächst als Freistilringer Erfolge feierte, bevor er dann in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Mixed Martial Arts Kämpfer wurde. Das ist dann auch die Zeit, auf die sich der Film konzentriert. Kerr tritt bei den Shows der UFC, der Ultimate Fighting Championships, an, vor allem in Japan. Regeln gibt es bei diesen Kämpfen kaum, weswegen er und auch seine Mitstreiter ständig verletzt sind und irgendwann wird er abhängig von den Schmerzmitteln. Aber so sehr The Smashing Machine von den sportlichen Erfolgen und dann auch Misserfolgen dieses Mannes erzählt und auch von dieser eigentümlichen und bis heute ja unglaublich populären Welt des UFC, so sehr ist es auch ein Film über die Beziehung zu seiner Lebensgefährtin Dawn, gespielt von Emily Blunt, und die ist richtig toxisch von beiden Seiten.
Du hast eben schon erwähnt, es geht um den Mixed Martial Arts Sport. Hauptdarsteller Dwayne Johnson stand ja zu Beginn seiner Karriere unter dem Namen The Rock als Wrestler im Ring. Inwiefern schließt sich denn mit dieser Rolle jetzt in The Smashing Machine ein Kreis?
Ja, ich finde, da schließt sich in der Tat ein Kreis, einfach weil er zurückkehrt in den Ring, auch wenn er selbst jetzt nicht Mixed Martial Arts gemacht hat. Aber irgendwie ist das recht ironisch, finde ich. Denn die längste Zeit seiner Schauspielkarriere hat Johnson eigentlich immer versucht, diese Sport- und Show-Vergangenheit weit hinter sich zu lassen. Er wollte sich Respekt verschaffen in Hollywood. Das war ein langer Weg. Im ersten Kinofilm Die Mumie kehrt zurück, weiß ich noch, 2001, da durfte er kein einziges Wort sagen. Er war einfach nur der muskelbepackte Bösewicht. Und in den Jahren danach war es nicht viel besser. Die Actionrollen, die er kriegte, waren nicht besonders anspruchsvoll. Meistens wurde er nur The Rock genannt, stand noch nicht mal mit vollem Namen im Abspann. Das dauerte also alles, bis er sich dann dieses familienfreundliche Image drauf schaffte und manchmal mit Augenzwinkern vielleicht noch seine Vergangenheit aufs Korn nahm. Damit wurde er zum Superstar, aber blieb immer der Mann fürs Kommerzielle, der auch richtig stolz drauf war, Filme zu drehen für alle, möglichst massentauglich, möglichst niedrigschwellig. Und dass er jetzt zum ersten Mal diese Komfortzone verlässt und dabei tatsächlich eigentlich wieder in der Welt landet, aus der er kommt, das finde ich schon recht spannend.
Er verlässt die Komfortzone, aber er will ja eben auch doch sich schauspielerisch wirklich beweisen, eine dramatisch anspruchsvolle Rolle. Das heißt, Regisseur Benny Safdie ging doch auch irgendwie damit ein Risiko ein, ihn zu besetzen, oder?
Ja, ich würde sagen, das war ein ganz schönes Risiko, denn tatsächlich hat Johnson ja noch nie in einem waschechten Drama mitgespielt. Und auch wenn er selbst es war, der dieses Projekt The Smashing Machine auf die Beine gestellt und an Safdie herangetragen hat, habe ich den Regisseur doch gefragt, wie er sich denn sicher sein konnte, dass sein Hauptdarsteller diese Aufgabe meistern kann.
It was the way that he spoke to me. And the way that we talked about,
es war die Art und Weise, wie wir uns im ersten Meeting über diese Geschichte unterhalten haben. Die Geschichte ist anders als die, die man vielleicht von ihm erwartet. Dwayne Johnson war nicht interessiert an einer Geschichte über den besten Kämpfer, der je gelebt hat und dem der größte Triumph gelingt, sondern an der eines sehr komplizierten Mannes, der mit den Schwierigkeiten seines Lebens ringt, mit seiner Sucht und damit, was es überhaupt bedeutet, ein Kämpfer zu sein. Das ist ein sehr psychologischer Ansatz.
Auf den zweiten Blick übrigens, das hat Safdie auch betont, ist es dann vielleicht doch gar nicht so erstaunlich, dass der erfolgsverwöhnte Johnson sich gerade für diese Schattenseiten der Kerr-Biografie interessiert. Denn er hat selbst damit durchaus auch Erfahrungen gemacht. Von Depressionen im College angefangen bis hin zu den ersten Gehversuchen als Wrestler, wo er ständig ausgebuht wurde.
Und wie blickt Johnson eigentlich auf dieses neue Kapitel seiner Karriere? Ist jetzt The Smashing Machine eine logische Fortsetzung oder doch für ihn ein Einschnitt?
Ich habe schon das Gefühl, das ist ein echter Einschnitt. Ich habe ihn einige Male in seiner Karriere interviewt und dieses Mal wirkte er wirklich beseelt davon, dass er ganz ernsthaft über komplexe Themen sprechen durfte und nicht so ein kommerzielles Mainstream-Produkt jovial vermarkten musste. Schauspielerisch sagte er mir, sei der Knoten geplatzt, als Safdie ihm geraten habe, einfach mal so zu spielen, als hinge der Erfolg einer Riesenproduktion diesmal nicht von ihm ab. Und damit konnte er sich plötzlich öffnen.
And it changed everything for me in that one moment. And then afterwards he came in.
In diesem einen Moment veränderte sich alles für mich. In dieser Szene verliert Mark zum ersten Mal in seiner Karriere einen Kampf. Und danach bricht er weinend in seiner Umkleidekabine zusammen. Nachdem wir die Szene gedreht hatten, saßen Benny und ich einfach nur 20 Minuten auf dem Boden, ließen alles raus und weinten. Als Schauspieler habe ich durch diese Erfahrung zum ersten Mal endlich begriffen, was es bedeutet, eine Rolle nicht nur zu spielen, sondern zu leben.
And not act. Inwieweit das jetzt bedeutet, dass wir künftig nur noch diesen anderen Johnson auf der Leinwand sehen, da dürfen wir natürlich gespannt sein.
Jetzt haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie gelungen der Film eigentlich ist. Aber was man so munkeln hört, ist, dass Johnson schon als Oscar-Kandidat gehandelt wird. Wie siehst du das?
Sagen wir mal so, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn er zumindest nominiert würde. Aber das liegt vor allem daran, dass dieses Narrativ so bezwingend ist, ne? Von dem großen Hollywood-Star, der sich zum ersten Mal einer echten Herausforderung stellt und damit den persönlichsten Film seines Lebens gedreht hat. Schauspielerisch, naja, weiß ich nicht, ob das verdient wäre, denn er stößt da schon auch an seine Grenzen, muss man sagen. Er macht das solide, aber ich würde nicht sagen herausragend. Und überhaupt wünschte ich mir eigentlich, dass The Smashing Machine insgesamt ein bisschen packender wäre. Irgendwie holt Safdie, finde ich, weder aus dem sportlichen noch aus dem privaten Teil dieser Biografie das Maximum raus. Und es ist alles recht konventionell, mit bisschen mit angezogener Handbremse inszeniert. Es gibt allerdings trotzdem ein paar starke Momente, auch wirklich von Emily Blunt zum Beispiel oder auch das Produktionsdesign der 90er Jahre. Das ist schon ziemlich großartig und mir hat auch gut gefallen, wie unerwartet die Kameradschaft in dieser UFC-Welt immer mal wieder in den Vordergrund gerückt wird.
Ein Film auf jeden Fall, der in Venedig beim Filmfestival sehr gefeiert wurde und jetzt ab kommender Woche auch in Deutschland zu sehen ist, Patrick Heidmann über Dwayne Johnson und den neuen Film von Benny Safdie, The Smashing Machine. Heute Abend endet das internationale Filmfestival in San Sebastian mit der Verleihung der Preise. 17 Filme standen im Wettbewerb um die goldene und zahlreiche silberne Muscheln. Darunter auch der neue Film der polnischen Veteranin Agnieszka Holland, Franz, über den Schriftsteller Franz Kafka und das neue Werk des baskischen Regieduos José Mari Guernaga und Aitor Aregi. Der baskische Film ist seit Jahrzehnten ein wichtiger Schwerpunkt des Festivals. Eine Filmreihe widmet sich dem baskischen Filmschaffen und ein Preis geht sektionsübergreifend an den besten baskischen Film. Wolfgang Martin Hamdorf berichtet.
August 1883. In der Altstadt von San Sebastian schießt die spanische Zivilgarde auf baskische Demonstranten. Der Film Omboaren Itzala, im Schatten des Elefantenbaums, erzählt das Leben des bekannten baskischen Dichters Pello Mario Taño zwischen Emigration und politischem Kampf. Es ist das Regiedebüt des 73-jährigen Schauspielers Patxi Bizkert. In über 40 Jahren hat er in mehr als 50, auch teilweise sehr politischen Filmen mitgespielt. Für ihn erlebt der baskische Film im Moment eine wahre Blüte.
Heute schicken wir Schauspieler und Techniker in andere Teile Spaniens und auch außerhalb Spaniens. Als wir vor 40 Jahren begannen, war das umgekehrt. Damals mussten Techniker und Schauspieler aus Madrid oder Barcelona kommen. Mittlerweile arbeiten unsere Leute bei den meisten spanischen Filmproduktionen mit. Hoffentlich bleibt das so.
Omboaren Itzala ist einer von 11 Filmen der baskischen Filmreihe Cinemira in San Sebastian. 9 weitere baskische Filme laufen in anderen Sektionen des Festivals. Cinemira entstand vor 16 Jahren und der Terminus baskischer Film wurde von Anfang an weit gefasst. Filme, die im Baskenland entstanden oder von baskischen Filmschaffenden auf Baskisch oder auf Spanisch gedreht wurden. Die Geschichte des Baskenlandes, der Kampf um die kulturelle und nationale Identität, war dabei immer ein zentrales Thema, ebenso wie die jüngere Vergangenheit, also ETA-Terrorismus und Polizeigewalt. Dokumentationen setzen sich mit der Folter durch die Polizei in einer kleinen Gemeinde auseinander, aber auch mit der Ermordung des konservativen Politikers Gregorio Ordóñez durch die ETA und der darauf folgenden massiven Protestbewegung gegen den Terrorismus. Elena Taberna ist eine Veteranin des politischen Films im Baskenland. Vor 25 Jahren kam ihr Spielfilmdebüt Joyes in die Kinos über die gleichnamige ETA-Terroristin, die nach ihrem Ausstieg aus der ETA ermordet wurde.
Als ich Joyes machte, fühlte ich mich sehr einsam. Die Filmindustrie produzierte damals noch ganz andere Sachen. Politische Filme waren nicht gern gesehen. Man hatte Angst und spürte immer noch die Nachwirkungen der Diktatur. Heute ist das anders. Wir machen gute Filme und erzählen Geschichten, die man auf der ganzen Welt versteht, die aber unsere Kultur und unsere Sprache nicht verstecken.
Die Verbindung von politischem und privatem, von drängenden gesellschaftlichen Fragen und überraschenden Antworten ist die besondere Stärke des baskischen Regieduos José Mari Goenaga und Aitor Oregi. Ihr neuer Spielfilm Mas Palomas läuft im offiziellen Wettbewerb und der Titel des Films bezieht sich auf den Strand von Gran Canaria, ein Mekka des schwulen Tourismus. Hier lebt Vicente. Er hat viele Jahre gebraucht, um sich als Homosexueller zu outen. Doch nach einem Schlaganfall findet sich der 73-Jährige in einem staatlichen Altersheim im kalten Baskenland seiner alten Heimat wieder. Dabei ist das Altenheim für die Regisseure auch eine Miniatur unserer modernen Gesellschaft. Ein Mikrokosmos mit scheinbar großen Reformen, Scheinfreiheiten und eisernen Strukturen, die immer gleich bleiben, sagt Regisseur Aitor Oregi.
Eine Gesellschaft, die natürlich Freiheiten hat, aber auch ganz klare Einschränkungen und eine Tendenz zur Gleichmacherei. Das macht es schwierig, die Hand zu heben und zu sagen, ich bin anders und will auch so sein. Und dass das respektiert wird.
Dabei ist Mas Palomas in keiner Weise plakativ oder polemisch, obwohl der Film viele konfliktive Themen anspricht, wie Homophobie oder Altersdiskriminierung. Er erzählt seine Geschichte subtil, menschlich und entgegen den Stereotypen. Für Regisseur José María Goenaga ist es auch ein Plädoyer für nur scheinbar längst selbstverständliche Grundrechte.
Es reicht nicht aus, wenn die Gesetze sagen, ja, es ist okay, ihr könnt heiraten, alles in Ordnung. Die Gesellschaft insgesamt muss ein Gespür für Diskriminierung entwickeln. Da immer noch Männer verprügelt werden, die Hand in Hand über die Straße gehen, Tendenz steigend. Es ist die Verantwortung aller, eine Gesellschaft zu formen, in der das nicht mehr vorkommt.
Ebenso natürlich, wie in den Straßen von San Sebastian oder Bilbao Spanisch und Baskisch gesprochen wird, entstehen auch die Filme auf Baskisch, Spanisch oder in beiden Sprachen. Der baskische Film spiegelt in vielerlei Hinsicht die politische Entspannung in der Region wider. Er ist auf jeden Fall von der politischen Peripherie längst im Zentrum der Filmindustrie in Spanien angekommen.
Wolfgang Martin Hammdorf über den baskischen Film beim Filmfestival in San Sebastian, das heute Abend mit der Verleihung der Preise zu Ende geht. Wer gewonnen hat, das erfahren Sie nach 23 Uhr in unserer Sendung Fazit. Das war's mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.